Herzlich willkommen beim Gespräch dieser Gesprächsrunde bei Offenbar. Wir haben heute ein Thema, von dem ich hoffe, dass es Ihnen wirklich zu Herzen geht und dass es Folgen hat. Christenverfolgung, Doppelpunkt. Warum uns das auch in Deutschland betrifft. Und ich habe zwei kompetente Gesprächspartner heute. Einer unserer Runde ist der wirklich am eigenen Leibe erfahren hat, was Verfolgung bedeutet. Dr. Yasir Erik. Er hat 1995 sein Heimatland, das er liebt, den Sudan, verlassen müssen und seitdem nie mehr wieder dahin zurückgekehrt. Er lebt in Deutschland und wirkt weltweit. Yasir, betrifft Verfolgung auch Deutschland?
Oh ja, ja.
Warum?
Ja, weil das Menschen betrifft, die Religionsfreiheit nicht haben, die nach Deutschland kommen, die hier auch leben. Und dieses Thema sollte uns auch beschäftigen.
Ja. Das heißt, es sind lauter Deutsche, die Religionsfreiheit leben und genießen,
ja,
für selbstverständlich halten?
Richtig. Und ich glaube, wir sollen uns einsetzen für jeden Mensch, der diese Rechte nicht hat. Das heißt, wir sollen nicht nur die Rechte für uns verlangen und genießen und gleichgültig leben, sondern was auf dieser Erde passiert, soll auch uns etwas mit uns zu tun hat.
Was war der Grund, warum du dein Land verlassen musstest?
Ich bin Christ geworden 1990 und das brachte mich in einen großen Konflikt mit meiner Familie, mit der Gesellschaft. Ich liebe mein Land immer noch so sehr. Und ich sage oft, Jesus Christus macht von uns bessere Menschen. Das heißt, wenn jemand zum Glauben kommt, wir werden nicht Kriminelle oder dass wir Verräter unserer Länder und so, sondern wir orientieren uns nach Jesus Christus. Und Jesus sagte, weil die Menschen ihn gehasst haben, sie würden uns auch hassen. Ja? Und das war in meinem Fall genauso. Ich habe ein großes Problem mit meiner Familie gehabt. Ich musste mein Zuhause verlassen. Und in unserer Kultur, man kann nicht alleine leben. Wir kommen von einer kollektiven Kultur. So, es ist sehr wichtig, nicht wer du bist, sondern woher du kommst, zu wem du gehörst. Ja. Und Familie ist die Sozialversicherung, ist die Krankenversicherung und alles, was man hat. So, wenn die Familie jemanden ablehnt und wenn man ein Problem mit der Regierung hat, das heißt die Gesetze. Im Sudan, wir haben Gesetze, die von der Scharia abgeleitet worden sind. Das heißt, beim Abfall vom Glauben, ja, vom Islam, wird man die Todesstrafe bekommen. Das ist einfach ein Gesetz im Land ist. Gott sei Dank, sie haben das jetzt ein bisschen revidiert und der Sudan geht in eine Richtung Reform. Wir sind, man hat immer noch einen sehr langen Weg, aber dennoch ist etwas positiv, was ist passiert. Aber in meinem Fall damals, es war nicht, ich habe keine Toleranz erfahren und ich war auch im Gefängnis. Und ich habe entdeckt, nicht nur, dass mein Leben in Gefahr war, sondern das Leben von Menschen, die ich mit ihnen in Kontakt war. Ja, ich wurde festgenommen, ich war im Gefängnis und jeder, der ich mit ihm in Kontakt war, kleinere Gemeinde, die Untergrundgemeinde, sie waren auch in Problem und darum habe ich das Land verlassen. Aber ich habe Glück gehabt, Möglichkeiten zu haben, das Land verlassen zu dürfen. Ich habe Freunde und Bekannte, die zum Glauben gekommen sind und sie wurden ermordet. Ja? Und ich kenne Leute, die immer noch im Gefängnis sitzen. So, Christenverfolgung, das ist etwas real. Das ist nicht etwas vom Mittelalter oder vor 100 Jahren, sondern als wir hier sitzen heute, ja, sitzen unsere Geschwister im Gefängnis und in Totenzelle und Menschen werden nicht nur in Gefangenschaft genommen, sondern werden misshandelt, werden missachtet und vielen werden auch seelisch kaputt gemacht.
Und es sind Tausende und Hunderttausende. Richtig. Und Markus Rode ist einer der Leute, die sich da wirklich drum kümmern, auch die ins Bild zu. Du hast selber Verfolgung als Christ nicht erfahren. Habe ich nicht gelesen bisher bei dir? Nein?
Nein.
Aber du leitest in Deutschland Open Doors, eine Organisation, die besonders sich dafür engagiert, dass ins Bewusstsein kommt, auch bei Christen ins Bewusstsein kommt. es gibt verfolgte Schwestern und Brüder weltweit, kümmert euch drum. Und ihr habt auch etwas eingerichtet, das, man nennt es den Weltverfolgungsindex. Das heißt, da wird aufgezählt die ersten 50 Länder. Ja, ich glaube, wie viele Länder untersucht ihr da?
Also insgesamt untersuchen wir über 70 Länder, ja, weil es sind ja nur die ersten 50. Ja. Aber das sind die ersten 50 mit der härtesten Verfolgung. Und insofern müsste man eigentlich noch mehr Länder nehmen. Also es sind über 70, wo wirklich nicht nur Verfolgung ist, sondern ein hohes Maß an Verfolgung. Und das ist eigentlich das, was der Weltverfolgungsindex zum Ausdruck bringt. Es geht nicht nur darum, dass wir irgendeine Statistik haben, sondern dass wir hinter diesen, ich sage jetzt mal Ländern und hinter diesen Zahlen erkennen, dass da Geschwister sind, die letztendlich aus dem Untergrund heraus gehoben werden sollen in die Öffentlichkeit, damit wir sehen, in diesen Ländern leben unsere Geschwister, für sie wollen wir beten und einstehen. Und gerade wenn die Gewalt und die Verfolgung am härtesten ist, ist es so wichtig, dass wir anfangen zu beten.
Mhm. Und wie ist es mit den Zahlen? Wie schätzt du das selber so ein? Ist das belastbar? Wie genau kann man so etwas zahlenmäßig erfassen? Jetzt, ich sage jetzt gerade, ist Afghanistan an die Nummer 1 gerückt, wo vorher Nordkorea konkurrenzlos gedroht hat. Das ist ja eine sehr makabre Art und Weise des Rankings. Aber wie schätzt du das so selber ein? Also ich meine, mit der Bewertung zahlenmäßig.
Also wir sprechen ja von, ich sage jetzt mal, mindestens 360 Millionen verfolgten Christen, die unter einem mindestens hohen Maß an Verfolgung leiden. Wenn wir den Weltverfolgungsindex nehmen, da geht es ja nochmal in der Kategorie höher, nämlich sehr hohe und extreme Verfolgung. Und wenn man jetzt sagt, ist die Zahl richtig, dann müsste man sagen, eine Zahl kann nie richtig sein, denn täglich kommen neue Menschen dazu. Es ist eine Dynamik, aber es soll eine, ich sag mal, Kategorie zeigen, eine Größenordnung, damit man, viele würden vielleicht sagen, ja, wir wissen gar nicht, dass es verfolgte Christen gibt, vielleicht sind das 20.000. Nein, wir wollen zeigen, dass es eine so große Anzahl ist. Und wenn man jetzt die Rangliste nimmt, dann ist ja das, was wichtig ist, es ist ja eine jährliche Primärerhebung. Das heißt, wir fragen die Netzwerke, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammen sind, nach bestimmten Kategorien, wie sie als Christen leben, was sie in ihrer Familie erleben. Beispiel Yassir, ja, du hast in einer Familie, es gibt Clans. Mhm. Das heißt, es gibt Situationen, in denen du praktisch unter einem enormen Druck bist, da beginnt bereits Verfolgung. Es ist nicht immer nur die Gewalt gegen Christen, es ist auch der Druck in dem System, in dem du lebst. Und das wird alles untersucht. Also die Lebensbereiche eines Christen in einem bestimmten Land in Bezug auf sein privates Leben. Wie kannst du dein Leben zum Beispiel privat leben? Wir denken immer, ja, man kann sich doch zu Hause hinsetzen und eine Bibel nehmen und mal lesen. Was passiert, wenn du von deiner Familie entdeckt wirst? Dann wirst du vielleicht sogar umgebracht direkt. Oder du lebst in einem Clan, du wirst engmaschig überwacht, du gehst nicht in die Moschee, das fällt sofort auf. Wie lebst du als Christ in so einem Gebilde? Das nennen wir dann Druck, der da ist. Es ist noch nicht die Gewalt direkt, aber allein die Tatsache, was heißt es denn, wenn du Christ geworden bist, deinen Glauben zu bezeugen? Was für einen Druck hast du, um das zu bekennen, weil du weißt, das wird dich einen sehr hohen Preis kosten?
Es ist so, wenn Yassir so am eigenen Leibe erlebt, wie schmerzhaft das ist, dann ist es, sage ich mal, nahezu natürlich, dass man das auf dem Schirm hat und sagt, aha, hier ist ein Problem. Habt ihr das eigentlich wahrgenommen? Wenn man in ein Land wie Deutschland kommt, dann kann man ja schnell daran denken, die sagen, bei uns ist alles, kannst doch alles. Die kommen in andere Länder zur Urlaubsreise und nehmen gar nicht wahr, wie kritisch es da ist. Die gehen Weltmeisterschaft, Fußball spielen, wer weiß wohin, und verbinden damit da nichts an Verfolgung. Wie bist du denn persönlich eigentlich dazu gekommen?
Durch Gebet.
Wie war das?
Ich habe irgendwann mal angefangen zu beten, Jesus, deine Wege sollen meine Wege sein. Also es beginnt in der Regel, wenn du deine Berufung suchst, beginnt es mit Gebet, also jedenfalls bei mir. Und ich habe da früher gebetet, Jesus, segne meine Wege. Ja? Also ich möchte alles, das, was ich mache, soll wunderbar werden und gut. Und irgendwann habe ich das verstanden, dass ich anders bete. Nach Jahren hat Jesus das Gebet erhört und ich wusste definitiv gar nichts von verfolgten Christen. Ich habe übrigens auch, das erzähle ich immer wieder, in den Gemeinden, in denen ich zu Hause war, ich kann mich nicht erinnern, jemals etwas davon gehört zu haben. Oder dass man gebetet hat für verfolgte Christen. Ich meine, das ist jetzt 20 Jahre zurück. Ich bin dieses Jahr 20 Jahre im Dienst für verfolgte Christen. Aber zu der Zeit war das Thema nicht bekannt. Also ich wusste gar nichts. Und die Antwort auf meine Gebete, das war letztendlich ein Freund, der mir irgendwann gesagt hat, hier gibt es eine Organisation, die suchen jemanden in der Leitung. Kannst du dir das vorstellen? Ich schicke dir das einfach mal. Ich hatte den Eindruck. Und ich habe das gelesen und ich bin getroffen worden im Herzen, weil in diesem Moment ich einfach gespürt habe, dass Jesus mich meint, in diesen Bereich zu gehen. Und dann habe ich mich überhaupt erst damit beschäftigt. Ich wusste nichts.
Das war vor 20 Jahren?
Vor 20 Jahren.
Okay, und der Open Doors in Deutschland ist auch, seitdem du da dich so engagiert hast, auch kräftig gewachsen, obwohl die Wurzeln ja lange früher waren. Brother Andrew, na, der Schmuggler Gottes, das war 1950er Jahre, fing der an. Und dann ging das ja richtig los im Kalten Krieg. Und es gibt ja auch so, sag ich mal, Ableger der Arbeit, die durch ihn angekommen. Interessanterweise, ich entsinne mich, dass ich 1968 gewesen sein, in Bochum Richard Wurmbrand hörte. Da war ich junger Jugendpfarrer und ja, Richard Wurmbrand hatte Jahre in kommunistischen Gefängnissen in Rumänien gesessen und kam gefoltert für Christus, wurde veröffentlicht in Deutschland und das, wie nennt ihr das, ist eine Partnerorganisation oder ist es eine andere Adresse hier, Hilfsaktion Märtyrerkirche in Deutschland, die eine ähnliche Zielsetzung hat. Ich finde es interessant, dass solche Organisationen entstehen bei euch, Brother Andrew, einer der Bibeln in die kommunistische Welt, in Diktaturen geschmuggelt hat, oder bei Richard Wurmbrand aus dem jemand, der Verfolgung erlebt hat und der dann gesandt wurde, als jemand, der sagt, rede darüber, es musste. Das ist eine ähnliche Geschichte, wie ihr sie erlebt bei den Yassir. Bei dir ist jetzt eigentlich, du betreibst keine Organisation für verfolgte Christen, aber du bist eigentlich ein Hirte, ein leitender Mitarbeiter in einer Bewegung, die ganz viele Leute in Deutschland überhaupt noch nicht kennen. Und es ist vielleicht die historisch bedeutendste, aufregendste Bewegung, die es heute gibt. Jedenfalls, ich bin alt genug, als ich in den 60er Jahren Vikar in Jerusalem im arabischen Teil war und auf Konferenzen Islam-Missionare erlebte, die alle erzählten, wie schwer das ist und dass sich kaum ein Muslim bekehrt. Auf dem Hintergrund erlebe ich das heute, dass es heute Bekehrungen unter Muslimen gibt, nach Tausenden zählen sie. Und zwar, du bist ein Beispiel aus dem Sudan. Und jetzt gibt es die Communio Messianica Ummat al-Masih, arabisch die Gemeinschaft des Messias, in 79 Ländern. Ich glaube, seit 4 Jahren oder seit wann gibt es diese, ja, überhaupt diese Bewegung? Wann habt ihr angefangen? Sagt ein paar Sätze dazu. Ja. Das sind ja alles Verfolgte. Jesus-Nachfolger aus dem Islam.
Ja. Ja, aber bevor ich diese Frage stelle, ich komme zu dieser Frage, aber vorher über diesen Index und diese Awareness, dass wir dieses Thema für uns hier betrifft, Christenverfolgung. Ich bin sehr dankbar für alle Recherchen, die gemacht worden sind. Und für mich, dieser Index und dieser Report, das ist nicht nur Statistiken, die dort sind, sondern dieser Geist, was dahinter, dass wir wissen, es gibt ein Problem und wir müssen darüber etwas wissen. Wenn ich das von der konvertierten Seite sehe, als ich im Gefängnis war, was mir geholfen hat, zu wissen, dass es Menschen gibt, die für mich gebetet haben. Ja, zu wissen, dass mein Fall ist nicht irgendwo, dass niemand von mir wusste. Ja, vielleicht hat meine Situation, Gefängnissituation nicht geändert. Aber das war eine enorme Ermutigung. Zu wissen, du spinnst nicht, ja? Du gehörst zu einer Familie und diese Familie betet für dich und du bist nicht egal vor diesen Menschen. So diese ganze Recherche von den Menschen, die in Verfolgung sind, das ist etwas wirklich sehr, sehr Wertvolles. Für uns hier, wenn jemand Christ ist und jemand Jesus Christus nachfolgt, es ist eigentlich ein Muss, dass wir uns Gedanken machen und Informationen wissen über die Menschen, die in Verfolgung sind. Warum? Weil sie zum Leib Jesu Christi gehören. Ja, ist manchmal, das ist unverständlich für uns Christen, zu sagen, ich sitze hier in Stuttgart und zum Glück, ich bin nicht in Teheran. Nein, nicht zum Glück, sondern wenn unseren Geschwistern in Teheran ihnen wehtut, wir sollen das spüren hier. Und wir sollen Sachen in Bewegung setzen. Ja? Aber wenn jemand hier sitzt und sagt, ja, ich habe nicht mit Gott und was weiß ich zu tun, ich sage oft, auch die Liberalen, auch die Menschen, die nicht an Gott glauben, ja, sie sollen sich für uns einsetzen, weil das auch von Religionsfreiheit ist. Das gehört zu unserem tiefes Bedürfnis. Mhm. Ja? Wir tun niemandem weh. Mhm. Ja? Und ich glaube, jeder vernünftige Mensch, der Freiheit für sich wünscht, sollte das auch für die anderen wünschen. Was ich damit sagen möchte, als individuelle Christen, das soll uns angehen. Als Kirche, das soll unser Thema sein. Die Politik, das soll uns auch das Thema für uns sein, wenn wir an die Freiheit des Menschen glauben. So von daher, das ist nicht nur eine Statistik, das ist nicht nur ein Index, das ist nicht nur jemand macht Recherche, sondern das ist etwas Tieferes. Und wie Markus gesagt hat, auch wie die Menschen Verfolgung empfinden. Ja? Das ist auch ein ganz interessantes Thema zu sehen, in der Verfolgung, wie Frauen durch Verfolgung gehen, das ist völlig anders wie Männer. So, das ist auch diese Gender-Perspektive. Warum kamen wir zu diesem Gedenknis, zu diesem Thema? Weil jemand das geforscht hat, weil jemand sagt, hey, Verfolgung ist nicht immer Verfolgung. Und wir müssen differenziert denken. Und das ist alles...
Konkretisier das
konkretisier.
Mal. Was bedeutet ja. Männer, Frauen?
Genau, als ich zum Glauben gekommen bin, ich bin ein Mann, ich habe ein Problem mit meiner Familie, mein Vater sagte zu mir, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich bin einfach von zu Hause weggegangen, ja, in die Gesellschaft, als Mann, ich kann überall leben. Niemand fragt mich, wo ich bin. Ja, wenn ich eine Frau wäre, alleine den Schritt meines Familie zu verlassen, das wäre unmöglich. Das heißt, wenn ich eine Frau gewesen wäre, ich würde das alles in mir hineinfressen. Ja? Niemand sagen. Ja? Und dann sterbe ich langsam innerhalb meiner Familie. Und auch wenn jemand mich umbringt, keiner bekommt es mit. So von daher, auch in der Verfolgung müssen wir ganz differenziert denken. Und auch von Land zu Land ist anders. Wenn jemand in Libanon ist anders als in Jemen ist. Ja. Und von daher Recherche, dass wir uns Gedanken darüber machen, dass wir einfach auch auf eine gute Art und Weise diese Fakten zusammenzubringen, ja, ist sehr wichtig. Und ich finde, das ist manchmal ist total fatal, wenn die Menschen das Ganze nur in Frage bringen, weil ich sage, es ist unmöglich, Nummern festzumachen. Selbstverständlich, jeder weiß das, ja. Aber die Sache, es geht nicht um das 10 mehr oder 10 weniger, ja. obwohl das wichtig ist, sondern es geht einfach um dieses Phänomen, mhm. Ja. Und dieses Phänomen muss wahrgenommen werden. Zu deiner Frage, ich gehöre nicht zu einer Organisation, sondern ich setze mich für meine Familie ein. Ja, wir als Konvertiten, wir sind die Familie Jesu Christi. Das heißt, wenn ein Bruder in Teheran ins Gefängnis sitzt, er ist mein Bruder. Ja, er gehört zu dieser Umma, zu dieser Familie Gottes. Und übrigens, dieser Begriff von Umma, von der Gemeinschaft, das ist nicht biblisch Fremdes. Gott sagte zu Abraham, ich würde dich eine große Umma machen in unserer arabischen Bibel. Und die Umma ist nicht nur Menschen, die soziologisch zusammenleben, sondern die Umma hat eine politische Agenda, die Umma hat Religion, die Umma hat Kultur, die Umma hat Wirtschaft, das ist alles die Umma. Ja. Ja? Und für uns, als wir über Communia Messianica gedacht haben, wir haben ganz, ganz bewusst gedacht, wir wollen die islamische Umma, in dem wir gelebt haben, mit einer neuen Umma ersetzen. Diese Umma, die Jesus Christus nachfolgt.
Da müssen wir jetzt, glaube ich, noch mal ganz praktisch erklären, was passiert da. Also es bekehren sich Muslime, sie werden häufig, verlieren ihre, den Schutz ihrer Großfamilie. Das ist unterschiedlich von verschiedenen Ländern. Right. Es gibt Radikales, aber es gibt, gibt es im Islam auch, dass Familien Verständnis haben, wenn sich ein Mitglied bekehrt?
Da gibt es Fälle. Es gibt Fälle, wo Konvertiten auch innerhalb ihrer Familie leben, weil es gibt auch Muslime, die liberal sind, die nur kulturell, die ihre Kinder lieben. Muslime sind auch Menschen, die auch ihre Kinder lieben und so weiter. Aber das System.
Aber jetzt erklär noch mal das eine, was vielleicht das nicht jeder, der uns zuhört, das jetzt begreift. Wenn Muslime zum Glauben kommen, in den meisten Ländern gibt es vielleicht christliche Gemeinden. Warum schließen sie sich denen nicht an?
Ja. Leider, die meisten islamischen Länder gehören sich zu diesen Ländern, wo Menschenrechte, sie sind,
sind nicht garantiert.
Nicht garantiert. Ja. Und Religionsfreiheit ist auch nicht garantiert. Per Gesetz, aber auch per Religion und Kultur auch. Ja, und das unterscheidet sich von einem Land zu einem anderen Land. Deswegen differenzieren hilft immer. Aber in den meisten Ländern, wenn ein Ahmad zum Glauben an Jesus Christus kommt, das wird nicht nur eine individuelle Entscheidung. Und das ist etwas, was sich in den Westen unterscheidet.
Ja,
wir kommen von einer kollektiven Gesellschaft.
Also das hier bei uns, ne, jeder macht, was er will und das ist ganz egal und so, aber das ist in anderen Ländern völlig undenkbar.
Genau, deswegen verstehen die Leute manchmal uns nicht und von daher brauchen wir eine andere Brille. Es gibt manchmal auch Gerichtsurteile, wo der Richter sagte, so ein Konvertit, gehen Sie zurück in Ihren Heimatland und dann bleiben Sie dort als Christ für sich. Ja, das können wir nicht, weil man lebt kollektiv. Das Gebet, zum Beispiel, wenn wir am Freitag zu Besuch Leute bei uns zu Hause haben, kommt die Zeit des Gebets, alle müssen beten. Ja? Und wenn jemand in seiner Familie, der konvertiert ist, und der sagt, nee, ich bete nicht, ja, dann wird die Frage gestellt, warum? Ich bin Christ geworden. Und dann, das wird plötzlich ein Thema, die gesamte Gesellschaft betrifft.
Ja.
Ja, und weil wir kollektiv leben, es ist sehr schwierig, diese individualistische Entscheidungen zu treffen, die nur den Personen betrifft.
Sich eine andere Gemeinde anschließen?
So, er geht, dieser Ahmad, der zum Glauben kommt, in ein islamisches Land. Ja, er wird getauft. Er geht in die Gemeinde und er will Mitglied in der Gemeinde sein. Ja, in meisten arabischen islamischen Länder, Konversion ist per Gesetz verboten. Ja? Das heißt, dieser Ahmad kann keinen Antrag stellen und sie sagen, von heute möchte ich Daniel heißen und ich bin Christ. Das geht gar nicht. Und weil er das nicht machen kann, der Pastor kann ihn in die Gemeinde nicht integrieren, weil er macht sich strafbar. Ja? So der Pastor wird ihn in die Gemeinde nicht integrieren, nicht weil er das nicht möchte.
Sondern es ist auch nicht nur, dass er Angst hat jetzt vor radikaler Rache von radikalen Muslimen.
Nicht nur radikale Muslime, sondern auch die Regierung.
Regierung.
Ja, das eine. Zweitens, auch in diesen Ländern, wo Muslimen Christen verfolgt haben und plötzlich ein Verfolger kommt in der Gemeinde und sagt, hey, Tara, ich bin Christ geworden. Ja, dann das so zu akzeptiert und die Leute sagen, da haben wir dafür gebetet und wünschen wir das alles. Das ist auch nicht einfach. Kulturell gesehen, die meisten christlichen Gemeinden, besonders in den arabischen Ländern, kulturell sind sie nicht assimiliert in die lokale Kultur, leider. Mhm. Das heißt, die ganze Setup im Gottesdienst und wie wird Gottesdienst gefeiert, das ist nicht in die Kultur verankert. Und für viele von diesen Konvertiten ist auch ein Schritt, dorthin zu gehen. Ja, und dass man sich dort sozusagen assimiliert. Und von daher, wir haben gedacht, die Christen und die Gemeinden, sie haben sich bemüht. Ich bin Christ geworden, weil ein koptischer Christ mit mir über Jesus Christus geredet hat. Ja, das heißt, wir verdanken die orientalischen Christen, die den Islam 1400 Jahre überlebt haben. Sie beten für uns und sie haben uns mit dem Evangelium erreicht. Wir sind sehr dankbar für diese Menschen, aber gleichzeitig haben wir erkannt, ja, wir können nicht viel von ihnen verlangen, weil am Ende des Tages, sie können das nicht. Und von daher, wir haben gesagt, wir nehmen unsere Schicksale in unsere Hände, ja, und wir wollen unsere Gesichter zeigen, unsere Geschichte zeigen und wir existieren. Das heißt, wenn wir über Konvertiten reden, die sind nicht Geister irgendwo. Die sind Menschen, die wir kennen sie mit ihren Namen, wir haben sie besucht, bei denen gewohnt. Ja? Die sind realen Menschen, die in Probleme sind. Und so Communio Messianica versucht, zusammen mit dem Leib Jesu Christi. Das ist nicht irgendeine Gruppe, die sich aussondert, ja? Sondern wir arbeiten sehr eng mit den Kirchen. Übrigens, diese orientalischen Christen, die uns nicht integrieren können, sie unterstützen uns. Sie können das nicht öffentlich machen. Und wir können das auch nicht von ihnen verlangen. Ja? So alles, ein Teil vom Leib Jesu Christi, Menschen zu betreuen, die besondere Bedürfnisse haben.
Ja. Ja. Jetzt, da sind wir eigentlich jetzt noch beim Herzstück unseres ganzen Gespräches. Wenn du sagst, also die Gemeinschaft, wir leiden mit, der Leib Christi. In der Bibel steht der Satz, wenn ein Glied leidet, leiden alle. Ich glaube, dass in unserem Bereich hier viele Christen das verstehen für ihre, wenn sie eine lebendige Ortsgemeinde haben, wo man sich kennt und so, wo man miteinander verbunden ist, dann teilen sie das. Aber es gilt ja eigentlich für die weltweite Oma, für die Gemeinschaft des Leibes Christi. Wenn ein Glied leidet, das heißt, was du gesagt hast, die Schmerzen, die Verfolgten im Iran und in Nordkorea und in den Dörfern Indiens jetzt an manchen Stellen und wo auch immer in arabischen Ländern erleben, sind unsere Schmerzen. Was sagt ihr dazu? Das ist theologisch gut schnell gesagt so. Was stimmt da nicht, wenn das nicht mit der gelebten Erfahrung übereinstimmt? Wenn wir also, sagen wir mal, feststellen, das lese ich zwar in der Bibel, wenn ein Glied leidet, leiden alle mit, aber im Grunde lebe ich ganz bequem und es schmerzt mich so sehr gar nicht. Ich habe auch gar keine Lust, mich wirklich zu informieren, was da Open Doors über die Verfolgungszahlen in wer weiß welchen Ländern sagt. Was sagt das eigentlich über unseren geistlichen Zustand? Wie nehmt ihr das wahr? Ist das ein Problem oder sehen wir das falsch?
Also ich persönlich sehe das immer so, dass es um eine Identitätsfrage geht. Also wie stark ist eigentlich unsere Identität in Jesus Christus? Wenn ich jetzt sage, okay, in meiner Familie, wenn da was passiert, das bewegt uns, da kann ich mich mit identifizieren. Wenn was irgendwo in einem anderen Land, was weit weg ist, passiert, dann sage ich mir, gut, das ist so weit weg, ich will davon auch gar nichts hören, man hört sowieso schon so viel Schlechtes. Also viele Menschen sind sozusagen in sich zerrissen, sie wollen eigentlich gar nicht unbedingt sich mit anderen identifizieren. Und für mich ist eine Kernfrage die, wie weit gehe ich mit Jesus? Wer ist Jesus in meinem Leben persönlich? Wenn Jesus zum Beispiel sagt, als Saulus damals unterwegs war, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Dann ist das eine Identitätsfrage. Es geht also darum, dass zum Beispiel, wenn wir uns über unser Christsein hier
also
Westen...
Also erklär es nochmal. Ja. Jesus sagt, verfolgst mich, er verfolgte die Nachfolger, die Gemeinde.
Die Gemeinde.
Und Jesus sagt, richtig, du verfolgst mich. Er identifiziert sich.
Er identifiziert sich und er macht deutlich, es geht darum, es geht um Christus in uns. Ja. Ja. Die entscheidende Frage ist eben, wie wir als Christen im Westen Jesus Christus in uns Raum geben. Und in dem Moment ist es eine Frage nicht nur der verschiedenen Kulturen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel das hier als Beispiel nehme, ja, wir kommen aus ganz unterschiedlichen Kulturen. Wenn ich meine Reisen mache in verschiedene Länder, ob nach Vietnam oder nach Indien, dann erlebe ich, weil ich die Christen besuche vor Ort, dass wir im Gottesdienst überhaupt keine kulturellen Unterschiede haben, sondern wir erleben, wir sind in Christus als Glieder des Leibes Christi verbunden. Plötzlich merkst du, was für eine Kraft im Namen Jesu ist, wenn wir gemeinsam Jesus anbeten. Die entscheidende Frage ist, Manche sagen, das kann ich gar nicht aushalten mit meinem, ich sage jetzt mal, mein Herz ist zu klein. Ich will jetzt nicht wieder aufs Mikrofon fassen. Mein Herz ist nicht so weit, ich kann das gar nicht. Und für mich ist eine Erkenntnis, Jesus hat uns Christen ein Herz, ein neues Herz gegeben. Dieses Herz ist tatsächlich liebesfähig. Es ist möglich, dass wenn ich mich auf ihn einlasse, plötzlich Leid oder auch Freude, es geht ja nicht nur um Leid, es geht ja auch um viel Freude. Wir erleben viele Bekehrungen in der islamischen Welt, kosten einen hohen Preis. Aber ich kann mich darauf einlassen, wenn ich es mit Jesus mache. Wenn ich sage, ach, ich muss das machen, ich muss mich mit denen identifizieren, dann versuche ich etwas zu schultern, was ich nicht kann. Wenn ich aber deutlich werde, dass ich sage, Jesus, das sind meine Geschwister, es geht um die Identität in dir, du bist derjenige, der verfolgt wird, dann beginnt plötzlich etwas, sich zu verändern, denn mein Denken muss verändert werden. Es geht nicht um mich, es geht nicht darum, ich kann das nicht, sondern es geht darum, dass Jesus in mir Dinge erweitert und ermöglicht, die wir hier im Westen noch nie wirklich abgefragt haben.
Ja, die, ich denke im Augenblick, wir drei sind Leute, die, deren Reisehorizont schon ziemlich groß ist. Also ich hatte in meinem Leben auch die Vorteile, ziemlich in der Welt rumzukommen. Und was du gerade angeschnitten hast, diese Erfahrung in ganz anderen kulturellen Kontexten der Jesusgemeinde zu begegnen, in ganz anderem Stil und so, aber du zu spüren, dass der gleiche Herzschlag. Wir sind in Jesus so tief verbunden, das ist eine solche Horizonterweiterung. Also ich weiß gar nicht, da kann ich immer schwärmen darin, was ich da in meinem eigenen Leben erleben durfte. Das ist toll. Und da denke ich mir manchmal, wie kann man so etwas transportieren in eine deutsche Gemeinde hier, so eine hier europäische Gemeinde, sag mal. Viele machen ihre Urlaubsreisen, viele machen auch geschäftlich ihre internationale Beziehung, aber viele sind doch über ihren Kultur- und Sprachhorizont auch nicht hinausgekommen. Wie kann man helfen, dass da, wie kann man ein Werkzeug des Heiligen Geistes sein oder was, dass er bei Menschen, die weiterdenken, also sage ich mal, nicht? Also die Liebe, das Mitleiden, das Mitempfinden. Also jetzt fällt mir, wo ich die Frage euch stelle, spontan ein, dass ich als junger Pfarrer einen Hausbesuch machte in Essen bei einem blinden alten Mann und mich darauf einstellte, dass ich einen Mann treffen würde, der mir sein Leid klagt. Und ich hatte so Schwierigkeiten und dachte, ich bin selber noch relativ jung. Ich war damals so um die 30. Ich habe noch so wenig Erfahrung, der hat schon so viel Leid. Und wie kann ich den überhaupt trösten? Kam dahin und der sagte sofort, Sie waren doch Vikar in Jerusalem. Wir kennen doch Jordanien. Erzählen Sie. Erzählen Sie. Und dann erlebte ich jemanden, der, weil er blind war, konnte er nicht Zeitung lesen, von morgen bis abends Radio hörte und Nachrichten aus aller Welt sammelte und sich über christliche Radiosender Informationen über die Situation von Christen in Asien, Afrika, Lateinamerika sammelte und in seiner Wohnung war und betete mit einem, der war blind, war selber vom Leid geplagt. Ich saß in einem Raum mit einem weltweiten. So, das war das Weite. Damals habe ich erlebt, ja. Jetzt kam mir die Frage, als wir darüber sprachen, wie können wir Christen helfen, dass sie dieses Mitempfinden des Leibes Jesu Christi spüren? Kann man das?
Ich glaube, das kann man nicht selbst. Also, ich sag dir mal ein Beispiel. Für mich, ich habe so viele Christen auch getroffen in schwierigsten Situationen. Aber es gibt Situationen, wo der Heilige Geist dich ganz gezielt berührt. Es ist so, dass ich zum Beispiel in Gemeinden manchmal unterwegs bin und ich spreche von verfolgten Geschwistern. Und es ist überhaupt erstmal ein Annäherungsprozess. Also erstmal beginnt überhaupt die Erkenntnis, habe ich gar nicht gewusst. Erstmal sind diese Informationen da, ach, es gibt so viele verfolgte Christen. dann lasse ich verfolgte Christen selbst sprechen, indem ich ihre Zeugnisse, ihre Geschichten weitergebe. Und in diesem Moment beginnt das erste Fühlen. Das sind ja meine Geschwister. Mhm. Ich nehme Bibelworte von Jesus, wo er deutlich macht, wie er sich mit uns identifiziert. Mhm. Und ich sage, guck mal, das ist Leib Christi. Jesus hat das Teuerste gegeben, nämlich sein Leben für uns. Und er hat deutlich gemacht, dass wir sein Leib sind. Das heißt, die Geschichten, die Zeugnisse von verfolgten Christen, mit dem Wort Gottes reingesprochen, das ist Power, das ist Kraft. Mhm. Dann beginnt der Heilige Geist, Menschen zu berühren. Es gibt Menschen, die sind noch nicht so weit, aber es gibt Menschen, die plötzlich berührt sind und wo der Heilige Geist etwas offenbart. Und das ist das, was ich erwarte. Ich erwarte nicht, dass wir kunstvoll Geschichten erzählen oder dass wir besonders gute Präsentationen machen. Ja, wir sollen das sehr gut machen. Ich erwarte, dass der Heilige Geist die Menschen, die vorbereitet sind, berührt. Und dann passiert eine Transformation, die ich auch erlebt habe in Nigeria, als ich einen kleinen Jungen getroffen hatte, der keine Beine hatte. Und er war kein Waisenkind, er war kein Vollwaise, er war ein Halbwaise. Wir haben Kinderbibeln verteilt an Waisenkinder. Wir hatten nur eine bestimmte Zahl von Bibeln mit. Und wir haben die verteilt und dieser Kleine ist hinter mir her auf diesen Stümpfen und hat gebettelt um eine Bibel. Und das hat mich, also ich kann es kaum jetzt, wenn ich es mir so vorstelle, noch sagen, das berührt mich über die vielen Jahre hinweg. Und ich habe gesagt, hat dieser Junge diese Bibel bekommen? Es sind Situationen und Momente, wo der Heilige Geist etwas tut in deinem Leben. Und das ist das, was Jesus möchte. Jesus hat nicht gesagt, ihr müsst nur besser zusammenstehen, ihr müsst euch anstrengen, sondern er hat uns die DNA dafür gegeben. Und wir müssen neu Jesus DNA erwarten. Also nicht nur sagen, wir müssen es leben, sondern wir müssen sagen, Herr, gib uns einfach das, was du uns geben möchtest, damit wir lieben können, damit wir in unserer Identität vertieft werden. Und dann sind wir beim Leib Christi. Dann sind wir nämlich nicht nur bei uns, sondern plötzlich geht es über die Grenzen hinaus und wir werden als Gemeinden, und das ist auch eine wichtige Erkenntnis, Gemeinden in Deutschland oder auch in anderen westlichen Ländern werden viel mehr beschenkt in dem Moment, wo sie sich nicht mehr auf sich konzentrieren, sondern wo sie ihren Blick auf das Große, nämlich die Vogelperspektive einnehmen und sagen, was tut Jesus in dieser Welt jetzt gerade im Moment? Und was ist das, was wirklich, wenn ich mal von Endzeit überhaupt spreche, von einem letzten Fenster der Endzeit, was geschieht hier? Ich muss über den Tellerrand rausschauen, damit ich erkenne, was Jesus gerade tut weltweit. Und das ist auch etwas, was ich gerne in den Gemeinden deutlich machen will. Schaut auf diejenigen, die in der Verfolgung, in den Stürmen bereits drinne sind. Denn es ist euch nicht verheißen hier, dass ihr alles nur friedlich erlebt und dass ihr euren Glauben als Privatsache irgendwie zum Ausdruck bringen könnt oder nicht, sondern schaut, was Jesus gerade tut. Ihr müsst euch vorbereiten auch auf Verfolgung.
Gut, das ist aber dann auch die Aufgabe, sage ich mal, schlicht biblischer Lehre. Denn wenn man die Bibel liest, dann kannst du ja eigentlich nur darüber staunen, wieso einer auf den Gedanken kommt, es gäbe ein Christsein ohne Verfolgung. Also, was Jesus gesagt hat, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Und soweit uns ja bekannt ist, haben Wölfe immer nur eine Idee, wenn sie Schafe sehen.
Aber ich glaube, leider hier in den Westen, wir sind zu dieser Überzeugung gekommen, für irgendeinen Grund, dass Christsein, das soll mir eigentlich nichts kosten. Ja, voll null Tarif.
Nein, man wird ja glücklich. Man wird glücklich, gesund und reich, wenn man Jesus nachfolgt.
Und deswegen beneide ich manchmal die Christen in Europa nicht. Was ich damit meine. Diese Bequemlichkeit, ich lebe hier genug in Deutschland und ich weiß und ich bete, dass Gott mir auch bewahrt davon. Ja, das ist nicht so schwierig, dass wir uns in diesen Bequemlichkeit-Modus uns versetzen. Ja, der S-Bahn fährt pünktlich, dafür muss ich nicht beten. Ja, ich bin versichert, überversichert und was weiß. Und wir wissen, innerlich sind wir total leer. Und das macht mich traurig, wenn die Nachfolger Jesu Christi auch in diesen, wenn ich sage, in diesen Lügen und diesen dass man einfach an etwas so verfällt. Ja? und wir denken, wir können alles selber ingenieren. Das Problem hier in Deutschland, was ich sehe manchmal, Gott hat dieses Land gesegnet und alles, was die Deutschen machen, fast alles gelingt, diese Machbarkeit. Ja? Und dann versuchen wir, alles machbar zu machen. Auch, es ist uns irgendwie gelungen, ein Christentum oder ein Christsein oder eine Glaube zu leben, die ohne diesen Prinzipien, was du vorher gesagt hast. Ja? Und wenn ich das ganz krass sage, eine Kirche ohne Kreuz und ein Christentum ohne Christus, auch wenn wir sagen, dass wir Christen sind, und wenn wir das so sind, dann würden wir diese Dimensionen nie verstehen können. So von daher ist die Sache ist tief geistliches Thema. Ja, und mit dieser ich beneide die Gesellschaft, die Christen hier nicht, ich meine das. Weil jedes Mal, wenn ich im Nahen Osten bin und wenn ich unterwegs bin, ja, meine Glaube wird gestärkt. Und übrigens, Ulrich, ich gehe in der islamischen Welt und helfe diesen Geschwistern nicht, weil ich ein Held bin, sondern weil ich bange um meine persönliche Beziehung zu Jesus. Ja, diesen Geschwistern halten mich, dass ich...
Dass das jeder verstanden hat. Jetzt, du gehst dorthin und du erlebst dein persönliches, der Glaube an Christus wird gebaut.
Selbstverständlich. Und von daher, wenn ich hier zurückkomme nach Deutschland, ich lasse mich nicht von dieser Scheinwelt hier beeindrucken. Ja? Nicht, weil ich selber stark bin, sondern weil der Bruder Mohammed in Basra, ja? der durch seine Geschichte, ich war bei ihm zu Hause, und dass er vor Jesus Christus das feststeht und brennt. Ja? Und ich sage, ich sitze hier, wenn er dort von seinem Glauben begeistert. Ich habe hier in Deutschland Tausende und Hunderttausende Gründe, begeistert von meinem Glauben zu sein. Ja? Und das sehe ich unser Problem. Unser Problem, wir haben uns in einen Modus versetzt, der uns abfrisst. Und sterben dadurch langsam, wirklich langsam. Ja, unsere Gemeinden sterben dadurch, weil wir nicht bereit sind, einen Preis zu bezahlen.
Ja.
Und wenn wir nicht bereit sind, dann würde ich nicht erwarten, dass jemand anderes diesen höheren Preis bezahlt. Und von daher manchmal Christenverfolgung für uns kein Thema ist, weil wir haben keine Empfindung dafür, weil das fehlt auch bei uns. Und ich glaube, wir kommen bald zu diesem Thema, was können wir von diesen Geschwistern auch lernen?
Ja. Wir sind schon längst dabei. Ja. Ja. Weißt du, ich merke, dass unser Gespräch läuft automatisch dahin, dass die Fragen, was können wir dafür tun, da kommt ja gleich immer so der Gedanke, müssen wir noch einen Brief schreiben an den Botschafter, damit wir... Klar, das tun wir auch. Das ist ja auch, glaube ich, sinnvoll, dass man eine Stimme erhebt und Leute der Vergessenheit erreicht. Aber lass uns doch, bevor wir dazu garantiert auch kommen müssen, noch einmal fragen, was bedeutet eigentlich die geistliche Notwendigkeit, dass wir... Also Verführung ist gefährlicher als Verfolgung, hat jemand behauptet. Das ist natürlich in Wohlstandssituationen ein leicht gesagter Satz. Wer von uns möchte auf die Verführung verfolgen, die er genießt? Na? Das heißt, Verfolgung scheint ja nicht automatisch die Erweckung und Vergrößerung der Gemeinde zu bedeuten. Nicht automatisch. Ich meine, es gab eine Zeit in einem Teil Deutschlands, in dem es nicht so komfortabel war, wie im Westen, im Osten war es nicht so komfortabel, wie im Westen Christus nachzufolgen. Ich bin mit vielen verbunden, die gut und gerne die Fähigkeit hatten, ein Studium an der Universität zu machen und die konnten es nicht, weil sie die Jugendweihe abgelehnt haben und weil sie ihre Familie oder weil die dann ein Handwerk gelernt haben, tüchtige Leute wurden, aber manches nicht konnten. So, das ist, die haben das immer abgelehnt, als Verfolgung das zu bezeichnen, was in DDR-Zeiten dort war. Die fanden das Dramatisierung. Trotzdem, es war verglichen mit der westlichen Situation ein höherer Preis. Es hat aber nicht dazu geführt, dass dort die Gemeinden gewachsen sind, sondern sind viele mit sie haben sich gesellschaftlich angepasst und haben eben nicht gemacht. Als das dann aufhörte, 89, und alles frei wurde, haben ja viele gehofft, jetzt würde die Erweckung ausbrechen. Und es stellt sich raus, dass die Gemeinden eigentlich noch mehr schrumpfen. Hm. Es ist alles möglich, du brauchst es gar nicht und so. Ich hatte selber in den 80er Jahren das Recht, irgendwo mal Jugendwochen mitzumachen, als das erlaubt war. Dresdner Annenkirche überfüllt mit jungen Leuten, Stasi bewacht und so. Als die Wende gekommen war, musstest du Werbung machen und die Versammlungen waren ganz klein. Mhm. Das heißt, die Verfolgung allein scheint ja noch kein Geheimrezept für Erweckung zu sein. Sie produziert auch Verräter und Heuchler und Abgefallene und so. Wie ist das? Was müssen wir tun innerhalb unserer Situation, der Wohlstandsgesellschaft? Wie kann man helfen? Was empfiehlst du, Yassir? Wie gehst du ran, wenn du spürst diese bedrohliche geistliche Situation der Sattheit, der Sicherheit, und du spürst, dass das Leben ist? Die Leute empfinden das toll. Wir haben keine. So. Könnten wir es ändern? Was können wir tun, damit es?
Ja, ich glaube, wir müssen dann immer zurück zu diesem Thema Christus und was Christus für uns ist. Ja? So, wer gibt mir Halt? Dieser Wohlstand, was morgen weggeht, und deswegen sind wir manchmal total aufgeregt, ja? Weil wir einfach nicht sicher, was kommt morgen. Oder Jesus Christus, gib mir einfach Halt, egal was morgen kommt. Wer definiert mein Leben? Ja, das eine. Zweitens, wir sollen einfach vor die Sachen zustehen, wo wir daran glauben. Ja, jemand, der Jesus Christus nachfolgt und Jesus für ihn wichtig ist und verheimlicht das und das ist nur privat und das, man will dafür nicht stehen und Kompromisse hier und dort zu finden und Sachen vermischen und keine Klarheit, und das hilft nicht. Das heißt, ich muss mich bewusst orientieren und sagen, ich stehe hier und ich kann nicht anders. Ja? Und das macht mich aus. Ja? Und wenn Sachen in meinem Leben passieren, ich soll sagen, nicht weil ich gute Tugend habe oder Klugheit habe, sondern Gott hat uns geholfen. Jetzt, als diese Pandemie gekommen ist vor 2 Jahren, wenn eine Gesellschaft, die ist sicher von allem und kommt ein Virus und bringt uns allen durcheinander. Und wenn wir ganz ehrlich sind, alles Gesellschaft, alles Regierung oder alles, wir sollten ganz ehrlich sein und sagen, wir sind nicht Gott. Ja, wir können diese Situation nicht bewältigen. Ja, wir haben keine Lösung. Aber man tut so, als ob man alles weiß und alles machen kann. Das stimmt einfach nicht. Ja? Und von daher glaube ich, dieses Bewusstsein vielleicht hilft uns. Hilft uns einfach, zurück zu diesen Wurzeln zu gehen, zurück zu Christus zu kommen, zurück zu seiner Lehre zu kommen und zurück und sagen, unsere Sicherheit ist in ihm. Hier in Deutschland, Sicherheit von meiner Beobachtung, Sicherheit ist ein großes Problem. Ja, und die Menschen sind bereit, ihre Freiheit zu verlieren, um sicher zu werden. Ja, das ist problematisch. Ja, und Christen versuchen das auch. Das geht nicht. Ja, so entweder meinen wir das mit Jesus oder nicht. Ja, wenn wir mit ihm meinen, dann hat er uns ein Programm vorgegeben. Er ist Meister, er wird unser Leben führen, wir vertrauen ihm und wir leben eigentlich nach seiner Agenda. Man kann das Fundamentalismus nennen, man kann das, was weiß ich, nennen, für mich ist egal, ich orientiere mich.
Das ist aber selbstmörderisch in Deutschland. Wenn man das Fundamentalismus liebt, dann bist du raus.
Nein, das ist manchmal ist viel kurz gegriffen, die Menschen einfach in verschiedenen Schubladen. In diesem Land, es gibt viele Leute, die sich vor klar positionieren vor Sachen. Yeah. Ja? Warum, wenn das zu mir kommt und ich positioniere mich vor Jesus, yeah, ist plötzlich ein Problem.
Aha.
Ja? Das finde ich einfach unverständlich. Und ich habe auch ein großes Problem in diesem Land mit diesen Intolerant. Ja, die Menschen, die Toleranz sozusagen oft verlangen, die sind auch intolerant in dieser Hinsicht. Das meinte ich. Und alles Christen, wir sollen das auch ganz klar buchstabieren. Ja. Ja, wir tun nicht etwas, was die Gesellschaft wehtut oder die Gesellschaft zerstört. Ja? Jesus hat einen besseren Mensch aus mir gemacht. Mhm. Ja? Ich liebe dieses Land. Ich stehe, aber wenn wir uns positionieren vor irgendetwas, ja, du hast vorher über das Wort Mission geredet, wenn man einfach das Wort Mission in den Mund nimmt. Jeder Mensch redet von Mission. Unsere Bundeswehr hat eine Mission in Afghanistan. Ja? Aber wenn ich das Wort Mission...
Hatte,
das ist, Gott sei Dank, jetzt nicht mehr da. Aber wenn ich sage, Jesus hat uns eine Mission gegeben, dass wir zu dieser Welt gehen, dass wir von ihm erzählen, warum plötzlich ist ein Problem hier?
Yeah.
Ja, so das heißt, wir sind nicht ganz konsequent, oder wie sagt man das, in dieser Hinsicht. Und ich glaube, für uns Christen, ja, und jetzt kommen wir zu unserem Thema, weil das ist für die Verfolgung der Christen, weil wir uns zu Jesus bekennen, und das ist die Familie Jesus, und das wird die Gemeinschaft. Ich glaube, das hilft uns. Das hilft uns zu fokussieren, ja, und das hilft unseren eigenen Glauben. Eigenen Glauben, ja.
Also wie meinst du das? Du meinst jetzt, wenn wir uns die Tatsache, die Situation verfolgter Christen vor Augen stellen, hilft uns das den eigenen...
Selbstverständlich, das ist selbstverständlich. Eigentlich dieses Thema Verfolgung, das ist nicht ein Thema von Mitleid. Wir reden darüber hier nicht, die Menschen, die uns schauen und sagen, oh, die Armen. Nein, die sind nicht die Armen, die sind eigentlich in einer besseren Situation als vielen von uns.
Gut. Ja. Das ist die erste Lektion. Ja. Die diese Gesprächsrunde hier hervorbringt. Und die möchte man noch mal deutlich unterstreichen und zusammenfassen. Wir reden hier über Verfolgung nicht, um zu sagen, ach, die Armen, sondern jeder auch, der diesen Menschen, die durch schwere Zeiten gegangen sind, und Yasser, du bist in unserer Runde ihr Repräsentant, lehren uns eine Tiefe und ein Reichtum des Glaubens, der einen nur neidisch machen kann, obwohl niemand von uns Lust hätte, deine Lebenssituation nachzuvollziehen. Weißt du, das ist ja so merkwürdig, nicht? Wir sind ja, es war immer schon so, auch in der frühen Kiste, da gibt es eine Sehnsucht nach Martyrium und so, darf man sich danach sehnen und so, dann ist alles besser. Nein, niemand sehnt sich daran, nach gefoltert zu werden, ins Gefängnis zu gehen, das ist alles ganz schrecklich, nicht? Bin Gott dankbar, wenn es nicht passiert. Trotzdem müssen wir sagen, wir begegnen unseren Geschwistern, die durch solche schwere Zeiten gegangen sind, und schauen in einen Reichtum des Glaubens, der uns nahezu beschämt und der uns neidisch macht. Und der sagt, Herr, schenk uns diese Tiefe, Was sind die Erfahrungen in deinem Dienst bei Open Doors? Kommt viel in den Gemeinden rum, ihr habt, glaube ich, auch... Ich finde das ja ein Hoffnungszeichen, also bei euch oder auch bei Hilfsaktion Märtyrer Kirche spüre ich das, wie Gemeinden Davos Resonanz gefunden hat, also wo Gemeindeglieder sind, die dafür sorgen. Ich sehe das, beobachte das auch bei uns in unserer Gemeinde. Gibt es immer ein paar Einzelne, die haben da einen besonderen Draht hin und die sorgen dafür, dass Einladungen, dass Hinweise kommen und so weiter. Das Feuer muss brennen. Hast du den Eindruck, ich habe den Eindruck, es ist eine geistliche Aufgabe, die ihr betreibt. Ihr dient der Hygiene der Gemeinde, dass sie geistlich gesund werden.
Also eigentlich ist nicht unser Auftrag, die Gemeinden hier zu erwecken, ja, um es mal so auszudrücken, sondern es ist genau andersrum. In dem Moment, wo sie den Blick weg von sich richten, auf unsere verfolgten Geschwister, in dem Moment, wo sie verstehen, und das ist auch wichtig, weil wir reden ja hier auch, was können wir lernen von verfolgten Christen, dass sie eben keine Helden sind. Und das möchte ich auch nochmal buchstabieren. Ja. Verfolgte Christen sind keine Helden. Ich habe das mal gedacht. Es gibt Helden, keine Frage. Mhm. Aber die meisten sind keine Helden. Warum sind sie keine Helden? Weil sie sich eben nicht auf Sicherheiten festhalten können. Weil sie nicht sagen können, ich habe eine Lebensversicherung, ich habe ein Zufluchtshaus auf Mallorca oder was auch immer, wenn mal was passiert, sondern sie haben nur Jesus. Und an der Stelle, da kommt eine Erkenntnis rein, glaube ich, bei uns auch, bei den in den Gemeinden, wo Menschen sagen, ja, was mache ich denn? Es gab einige, die haben gebetet in der Gemeinde anschließend und haben gesagt, danke, Herr Jesus, dass es uns so gut hier geht. Und ich habe so bei mir gedacht, ich glaube, sie haben die Botschaft nicht verstanden. Die Kernbotschaft ist, in dem Moment, wo du schwach bist, wo du eben nichts hast, wo du nochmal dich festhalten kannst, in dem Moment ist die Kernfrage, wen hast du noch? Was ist das Fundament? Und dann kommen wir zurück auf das Wort Fundamentalismus, was ja so negativ geprägt ist. Am Ende zeigt sich, auf welchem Fundament stehen wir im Westen. Ja. Was ist zum Beispiel, wenn so eine Pandemie kommt oder wenn eine Situation kommt, die die Gemeinden schüttelt, wenn in den Gemeinden nur gesagt wird, es wird alles besser mit Jesus, es wird nur super. Aber in dem Moment, wo du rausgehst und anderen Menschen von Jesus erzählst und du kriegst die erste Ablehnung, dann sagst du, oh, das ist richtige Verfolgung. Nein, das ist normal. Und ich habe das immer wieder erlebt. Ich habe in Gemeinschaften gesessen, ja, Sie wahrscheinlich auch, mit Politikern, mit Leuten zusammen. Und plötzlich war das eine Bedrängnis, eine Atmosphäre von, oh, das darfst du hier gar nicht sagen. Hier ist Political Correctness. Hier darfst du Jesus am besten gar nicht mehr nennen. Und ich habe gespürt, das ist ein richtiger geistlicher Kampf. Und ich habe dann irgendwo an so einem Podium gesessen und habe gedacht, keiner sagt mehr und bekennt mehr. Und ich habe gesagt, wir stehen da, wir sind hier, weil wir Jesus Christus nachfolgen. Wir sind hier, weil Jesus der Retter ist und unser Herr ist. Und dann plötzlich in der Runde, da saßen viele Menschen, Politiker, hochrangige Leute, stand jemand auf und es war einer von den MBBs, ein Konvertit, und hat gesagt, jetzt kann ich endlich aufstehen. Ich kann sagen, ich bin ein ehemaliger Muslim. Ich habe Jesus Christus angenommen und kennengelernt. Und plötzlich ist das wie ein Feuer durchgegangen und der Nächste stand auf, der Nächste stand auf. Es war eine politisch korrekte Sitzung. Aber in dem Moment, wo Menschen aus der geschützten Atmosphäre einer, ich nenne das jetzt mal wohlstandsorientierten Gemeinde rausgehen, das erste Mal erleben, dass sie Gegenwind bekommen, aber weitermachen, weil Jesus es ihnen wert ist. In diesem Moment geschieht eine Transformation, die übrigens in die Gemeinde zurückgeht. Das ist das, was
also
ich
gut,
erlebe.
Also gut, das müssen wir, ist wahrscheinlich eine der Lektionen, die wir lernen müssen in unserem Land. Wir haben alle Freiheiten, aber es gibt kein Recht auf Widerspruchsfreiheit. Also nicht wahr, die Verwöhnungseffekte haben dazu geführt, dass Leute denken, also der Wind darf immer nur Rückenwind sein und uns unterstützen. Und wenn er uns ins Gesicht bläst, dann ist das Verfolgung. Das ist noch nicht Verfolgung, das ist normal. Es hat immer, wo das Evangelium verkündet wird, gibt es immer Annahme und Ablehnung. Von Anfang an. Paulus wollte immer, dass alle zum Glauben kommen in den Gemeinden, aber Teil der Gemeinden, der Leute, die es gehört haben, war es jüdische Gemeinde oder auch ohne Anknüpfung in jüdischen Gemeinden, Teil hat es angenommen, die Teil haben abgenommen. In Lystra flogen dann die Steine. So, gut, also das ist immer, das Evangelium spaltet und da muss man sich dran gewöhnen, Widerspruch gehört zum normalen Christsein dazu. Und dann gibt es die Stufen, wo das unappetitlich wird. Ja, und das sind ja die Länder, in denen Religionsfreiheit wirklich garantiert wird, sind ja, ich weiß nicht, ob man die an einer Hand zählen kann, aber nicht, vielleicht sind es ein paar mehr. Aber es gibt viel, Indien ist so ein Beispiel jetzt, da steht ja Religionsfreiheit in der Verfassung. Und im Augenblick erleben wir auf wie harte Weise für viele, uneinheitlich. Am eindrücklichsten finde ich immer, das ist, was die erste ja gesagt hat, so ähnlich. Ich hatte in Erinnerung, wie so Barfuß-Evangelisten in Indien, also die in die Dörfer gehen, wo ich gar nicht leben könnte, und das Evangelium sagen und dann bekehren sich Leute und dann sind sie plötzlich, sie machen dann beim nächsten Fest für irgendeine Gottheit nicht mehr mit. Und dann dürfen sie aber auch nicht mehr zum Brunnen. Das heißt, es ist eine Solidargemeinschaft. Und wer nicht alle unterstützt und mitmacht, denn das ist jetzt eine Gemeinschaft, für den gibt es keine, der wird vertrieben, dem wird das Haus angezündet, Viehverfolgung in Indien hat ja diese Form von brutaler Ausgrenzung. Die Existenzen stehen auf dem Leben. Ja, also wir haben, glaube ich, und viel gelernt, was das mit uns zu tun hat. Es ist für uns in Deutschland die Herausforderung, ein geistliches Leben Jesus-zentriert zu führen. Darf es der Preis sein? Ja? Darf es der Preis sein?
Ja, absolut.
Also die Frage zu stellen, was habe ich davon und wird mein Leben problemloser? Also Health and Wealth and Prosperity Gospel, das ist Heidentum. Das hat mit Jesus-Nachfolge nichts zu tun. Das ist noch ein ziemlicher Weg. Es ist diese Sehnsucht danach, es muss immer besser gehen, der Weg des Bequemsten ist menschlich. Jetzt sagt uns beide doch mal aus eurer Erfahrung, was schlagen wir Christen und Gemeinden vor, was ist wirklich sinnvolle Unterstützung von Gemeinden in Verfolgungssituationen, in anderen, in schwierigen, brenzlichen Verfolgungssituationen. Einfach MBBs, auch in arabischen Ländern und so. Und wie, was wünschst du dir, was kann man tun? Also ich sage mal, informieren kommt mir, ist das Erste, das ist der höchste Preis schon. Denn der Mensch ist von Natur aus faul und träge. Und informieren ist anstrengend. Würdet ihr das unterstützen und was schlagt ihr vor, was sollen die Leute tun? Wir können ja nachher auch hier im Film sorgen, dass hier Bauchbinden eingeblendet werden mit entsprechenden Adressen und Homepages.
Ich glaube, Gebet hilft. Und ich sage oft, dass so viele von uns sind zum Glauben gekommen, weil Menschen gebetet haben. Und Gott hat etwas getan. Und dieser Gott wird uns weiter begleiten. Wir haben vorher über diesen Wohlstand, was wir in diesem Land haben. Ich bin nicht dagegen, dass Gott uns durch so etwas gesegnet hat. Aber wir müssen erkennen, es ist ein Segen von ihm. Ja? Und da können wir auch dankbar dafür sein. Und ich würde einfach etwas ganz Praktisches fürs Gebet sagen. Jeder von uns in diesem Land hat das Vorrecht, dreimal am Tag zu essen. Wenn wir für die verfolgten Christen eine Minute am Tag beten, das wird etwas Großartiges machen. Und wenn wir das nicht schaffen, eine Minute, wir können das teilen. Ja, 20 Sekunden beim Frühstück, 20 beim Mittagessen und dann am Abendessen. Dann haben wir diese 60 Sekunden für die Menschen zu beten. Ja, und das wird uns auch helfen. Ja, mit Dankbarkeit, dass wir auch in diesem Land leben, aber gleichzeitig nicht vor selbstverständlich nehmen. So Gebet. Ja? Und ich wünsche mir, dass wir nicht nur am Tag der verfolgten Christen beten, an diesem Sonntag, sondern jeden Sonntag, jedes Mal, wenn wir uns treffen. Wir sollen für Menschen beten, die sich nicht in Freiheit sich versammeln können wie wir. Ja? Und dieses Gebet wird nie falsch sein. Ja. Und zweitens, dass wir uns nicht nur informieren, sondern auch Wege zu finden, mit diesen Geschwistern in Kontakt zu kommen. Ja, ihnen zu sagen, ihr gehört zu uns, ihr seid unsere Familie. Das könnte durch Reisen, es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Ja, durch Einsätze, so verschiedene Möglichkeiten. Und ich glaube, wir dürfen auch kreativ in dieser Hinsicht auch sein. Drittens, was ich sehr, sehr wichtig finde, dass wir auch, wir müssen auch politisch aktiv sein für dieses Thema. Ja, das heißt, dieses Thema ist nicht nur, wir reden darüber am Sonntag und wir gehen nach Hause und vergessen das. Ja, wenn irgendein Problem in Iran gibt, lass uns, dass wir unseren Abgeordneten schreiben. Ja, heute, wenn mein Kind irgendwo in einem Problem kommt, ich würde die gesamte Welt bewegen, damit mein Kind geholfen wird. Ja, und das müssen wir auch als Christen. Ja, wir müssen uns auch politisch in dieser Hinsicht agieren. Und ich gebe ein ganz konkretes Beispiel. Unsere Politiker momentan bringen Gas zu uns aus Katar, ja, aus Saudi-Arabien. Aus Ländern, die wir wissen, sie töten unseren Geschwistern. Ja, thematisieren wir das oder machen wir nur Gedanken, wenn Putin kein Gas zu uns mehr schickt, dann haben wir ein kaltes Winter. Ja, die Frau, die in Sahle, in Flüchtlingslager in Sahle, sitzt in ihrem Zelt, sie hat eigentlich nichts. Ja, und sie soll einfach Angst haben von Winter in Sahle, in Libanon haben. Ja? Aber diese Menschen dort leben sie einfach in Vertrauen zu Jesus. Und hier haben wir alles. Ja? Und dann haben wir Ängste von diesen Sachen. Ja? Das heißt auch politisch. Und ich glaube, manchmal müssen wir auch diese Selbstkritik uns auch leisten. Ja? Wenn die Politiker uns Ressourcen bringen, diese Ressourcen müssen von irgendwohin kommen. Ja, wenn wir schnelle Autos fahren, wir brauchen diese Ressourcen von irgendwo. Wir müssen auch uns politisch sozusagen engagieren in dieser Hinsicht. Ja. Auch wenn, wie ich am Anfang gesagt habe, auch wenn das nicht direkt mit Glauben zu tun hat, sondern einfach ganz fair und zu sagen, wir setzen uns für diese Menschen ein. Und ich habe auch sehr gute Erfahrungen gemacht in diesen letzten Jahren. Ich fand auch Leute, die sagen, mit dem Glauben, mit dem Christentum, da habe ich nichts mit Mut. Ja? Aber vor diesen Menschen, ja, möchte ich mich einsetzen. Ja? Und das heißt, wir müssen auch Leute finden, die diesen auch Sense oder dass sie auch fair sind. Sie wollen auch diesen Menschen so unterstützen. Ja. Ja.
Herzlichen Dank. Markus, hast du noch... Wie machen wir es?
Er hat es schon sehr gut gesagt. Also das Gebet ist ja das Erste, worum verfolgte Christen bitten. Ja. Und viele denken hier in Deutschland oder in westlichen Ländern, es geht um die Spende. Wenn ich was gegeben habe, wenn ich Geld gegeben habe, na dann ist ja alles gut. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Ich sage mal, den Glaubenden aber werden Folgen, Zeichen und Wunder. Geld folgt. Geld ist nicht das Erste. Sondern das viel Entscheidendere ist, dass ich mich darauf einlasse, und anfange, für verfolgte Geschwister zu beten, aber, und das ist die große Hürde, sogar für die Verfolger zu beten. Ja. Bruder Endro hat mal gesagt, als Gründer von Open Doors, er hat gesagt, wenn du nicht anfängst, für diese Leute, diese Verfolger zu beten, kannst du sie nicht lieben. Du beginnst im Prinzip erste Schritte zu gehen. Und genauso ist es für mich mit der Frage der Identifikation. Es gibt viele, jemand hat mal gesagt, die Aldi-Gebete, all die Menschen auf der Welt, all die Christen, all die und so weiter. Wenn du irgendwann Informationen bekommst, und deshalb sage ich immer, es geht nicht darum, dass wir zuerst irgendwie sagen, ja, ich muss was spenden. Nein, leg das wieder an die Seite, das geht erst weiter hinten. Denn wenn dein Herz berührt ist, dann wirst du sowieso fragen, was du tun kannst. Aber du musst am Anfang den ersten Schritt gehen und sagen, ich möchte mich überhaupt erstmal mit meinen verfolgten Geschwistern identifizieren. Das kann ich nur, wenn ich anfange, etwas von ihnen persönlich zu hören. Und das machen wir eben als Open Doors. Das ist für mich nicht Werbung für Open Doors. Open Doors ist nur ein Konstrukt. Wir wollen nur eine Brücke bauen. Es geht gar nicht um ein Werk. Es geht nicht um Spenden. Es geht darum, dass das, was Jesus möchte, dass die Glieder des Leibes Christi, dass der Blutkreislauf zwischen den Gliedern des Leibes Christi wieder verbunden wird, dann werden verfolgte Christen gesegnet durch uns, durch die Gebete und das Einstehen. Und der Blutkreislauf geht weiter, wir werden gesegnet durch sie. Mhm. Und deshalb ist das Wichtigste erstmal zu sagen, ich möchte mich informieren, ja, ich möchte offen sein für das, was sie mir zu erzählen haben, denn das ist außergewöhnlich wertvoll für mich. Ich muss nicht ans Spenden denken, ich möchte für sie beten. Und Jesus wird das segnen, denn er wird etwas berühren in unseren Herzen. Und dann wird die Frage später kommen, was kann ich konkret tun? Bis hin zu der Frage der Reise, ich möchte sie persönlich sehen, ich möchte weitergehen. Und ich nenne das immer Process of Involvement. Prozess des Involvierens beginnt erstmal mit den ersten Impulsen und dann geht es weiter in die Tiefe. Und das ist ein geistlicher Prozess und nicht nur ein, ich sag mal, Schema F, was viele hier denken. Viele denken an das Spenden als erstes. Oh, da kriege ich Spendenbrief, jetzt muss es eingeblendet werden. Ich sage, nein, wir reden gar nicht über Spenden bei Open Doors. Das ist nicht Thema. Das Erste ist, was brauchen meine verfolgten Geschwister? Was ist ihnen wichtig? Das ist das Wichtigste. Und sie sagen, betet für uns. Und das ist die Nummer eins.
Ich danke euch herzlich für das, was ihr mit uns geteilt habt. Und Ich danke Ihnen, dass Sie aufmerksam dabei waren und ich hoffe, das hat Sie inspiriert für Ihr eigenes Leben und für Ihre Gemeinde. Wir wollen das nicht vergessen. Es ist ein Vorrecht, verbunden zu sein im weltweiten Leib des Jesus Christus, auch und gerade mit denen, die für ihn einen hohen Preis zahlen und die uns dadurch lehren. Er ist es wert, einen hohen Preis zu zahlen, weil er hat am Kreuz den größten Preis gezahlt, der denkbar ist und hat uns kostbar gemacht dadurch. Die Freude an ihm ist deshalb die Stärke unseres Lebens und ich wünsche Ihnen von Herzen Gottes Segen. Bis auf ein weiteres. Auf Wiedersehen.